Mein Mund voll. Meine Pussy voll. Mein Arsch voll.
Sind wir soweit? Folge 1.
Wupp, wupp.
Hallo da draußen, ihr Mäuse. Herzlich willkommen zu einer ersten Folge von
Lakenlektüre. Ihr habt abgestimmt in eine komplett andere Richtung, als wir gedacht haben.
Ja, voll.
Aber wir sind zufrieden.
Ja, Lakenlektüre passt zu hinter den Laken. Und ich glaube, dass das Format damit eigentlich so am klarsten auch benannt ist, weil es geht natürlich ums Lesen. Und um die Lektüre, die wir hier nun mal besprechen. Sollen wir vielleicht einmal nochmal einen ganz kurzen Ausflug machen, was wir mit diesem Format machen wollen und wer wir sind, trocken also, losgelegt.
Es ist halt jetzt die Frage, interessiert euch, wer wir sind?
egal. Ja, vielleicht einmal nochmal ganz
vielleicht
kurz.
Vielleicht ein Mini-Einstieg.
So ein Mini-Einstieg, ja. Oder? Okay, ich erinnere mich dran, als ich den Podcast angefangen habe, habe ich gesagt, hallo, ich bin Nina, ich bin fast 30 und ich rede gerne über Sex. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt fast 32 bin. ich rede immer noch gerne über Sex und mache das inzwischen jetzt schon länger mit diesem Podcast und mit euch und habe in den letzten Jahren da einiges zugelernt und habe aber nicht aufgehört, noch mehr dazu lernen zu wollen und habe gedacht, um tiefer in die Materie einzusteigen und zu den echten Stories auch noch Literatur dazu zu holen. Was denn?
Hochkultur kommt mit in diesen Podcast. So hat sich das gerade für mich angehört. Keine Sorge, es wird nicht Hochkultur.
Nee, es wird auch schön schmuddelig zwischendurch. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ich hole dich dazu, Chiara. Weil wir ja eh schon super lange zusammen lesen und damit gebe ich, glaube ich, mal rüber an dich, oder?
Ja, genau.
Aber bleib bei der Hochkultur. Ganz hochgestochen.
Natürlich. Guten Tag, meine Damen und Herren und alle, die sich darunter noch nicht wiederfinden. Denkt euch ein Sternchen. Nein, also mein Name ist Chiara, ich bin jetzt 30.
Stimmt, du bist jünger als ich, ne?
Ich bin jünger als du. Ja,
ja, okay.
Wie fühlt es sich an? Ich freue mich darauf, irgendwann so viel Erfahrung zu haben wie du. Ich rede auch gerne über Sex, aber ich glaube aus einer etwas anderen Perspektive nochmal. Ich identifiziere mich als asexuell und glaube, das ist super spannend, nicht nur in unseren privaten Unterhaltungen, sondern vielleicht auch für den Podcast, wenn wir uns auch die Bücher anschauen sein könnte, ob dadurch gegebenenfalls unterschiedliche Perspektiven auf die Materie kommen und bin ganz, ganz gespannt darauf.
Richtig schön, ich freue mich auch voll. Ich habe übrigens auch einen Begriff gelernt, den ziemlich neu. Und zwar, weil ich gedacht habe, okay, was ist denn da das Gegenteil von asexuell? Und ich habe gelernt, das ist allosexuell.
Allo, ja.
Ne? Allo im Sinne von andere. So, ne? Also man hat ein sexuelles Begehren zu anderen hin sozusagen.
Genau, das ist quasi so, wie die Trans-Community sich dazu entschieden hat, für die Cis. Leute, den Begriff Cis mit reinzuführen, haben sich die Asexuellen dazu entschieden, auch einen Begriff zu finden, um die ja nicht Asexuellen zu beschreiben. Ja. Und das ist Allo geworden.
Ja, voll cool. Für dieses Format, für Lakenlektüre, haben wir uns ja auch schon so ein bisschen über einen Ablauf Gedanken gemacht. Und einfach nur, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Wir fangen immer am Anfang mit einem Buch an. Und besprechen das so ein bisschen, je nachdem, ne, vielleicht haben wir auch mal irgendwie Stellen, die wir vorlesen, aber grundsätzlich wird halt einfach auch eine Meinung und was wir daraus lernen und so besprochen. Und im zweiten Teil würden wir gerne das, was ihr uns so schickt, einfach diskutieren. Das könnten Fragen sein, das können Stories sein von euch, je nachdem, worauf ihr Bock habt, weil das ja irgendwie dann auch so ein Community-Projekt sein soll. Und je nachdem, wie sich das jetzt bei uns beruflich entwickelt, könnten wir natürlich auch so Wissensnuggets mit reinnehmen, weil wir uns beide beruflich in die Richtung Sexualberatung, Sexualcoaching entwickeln wollen. Ne? Dazu aber später mehr, wenn wir dann die ersten Lehrgänge gemacht haben, würde ich sagen, oder?
Genau, wir werden dann zu den ExpertInnen. Ihr könnt uns beim zum ExpertInnen werden zuhören quasi. Ja,
voll cool eigentlich. Ich finde auch den Gedanken irgendwie süß, wenn wir das dann in ein paar Jahren hören und dann so zurückblicken so, ah, oh, guck mal, da hatten wir noch gar keine Ahnung.
Ich finde es schön, dass du das süß bezeichnest. Ich finde es eher angsteinflößend, dass man dann so denkt, so, ach du meine Güte, was habe ich denn da für einen Quatsch erzählt?
Ah nein, ich denke mir so, wir wissen ja jetzt schon, dass wir nicht viel wissen und dass wir dementsprechend noch
also
lernen.
Also nehmt alles mit einer Disclaimer. Wir sind keine ausgebildeten SexualberaterInnen.
Exakt.
Bisher.
Bis jetzt. Sollen wir ins Buch einsteigen?
Sehr gerne. Und zwar sprechen wir heute über das Buch Want, sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert, anonyme Stimmen, gesammelt von Gillian Anderson.
Yes.
Das Buch ist erschienen am 5.9.2024 und ich war total überrascht, weil ich letztens am Flughafen tatsächlich noch unter Empfehlungen das ganz groß da stehen sah. Dementsprechend scheint es wohl immer noch ganz krasse Relevanz zu haben und auch an Flughäfen verkauft zu werden.
Oh, krass, okay.
Ja.
Ich finde jetzt auch ehrlich gesagt 2024 noch nicht so alt. Okay, gut, wir haben schon 26, ne? Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen an Gillian Anderson liegt und dass das einfach eine gut vermarktbare Sache ist. Also für alle, die es nicht wissen, es gab, also Gillian Anderson ist eine Schauspielerin. Ich glaube, die hat als Scotty in irgendeiner Serie mitgespielt.
Akte X, nicht als Scotty, sondern als Sully?
Scully.
Scully.
Ah, ja.
Ach, guck mal, direkt gefährliches Halbwissen am Anfang.
Deswegen die Prise Salz, Leute. Und wo sie jetzt eben auch ganz prominent mitgespielt hat, war als Otis Mom.
Dr. Jean Milburn.
Ja, in Sex Education. Übrigens eine ganz heiße Serienempfehlung. Also von mir. Ich weiß nicht, ob du
die... Oh, gebe ich genauso weiter. Oder? Also alle Menschen in meinem Umfeld mit diversen sexuellen Einrichtungen, diversen sexuellen Einstellungen haben sich sehr gut repräsentiert gefühlt.
Cool. Ich muss sagen, ich fand die erste Staffel die beste und es wurde dann mit der Zeit, glaube ich, weniger süß. So.
Es wurde ernster.
Ja, und ich fand aber, das Süße war eine sehr, ja, es war halt einfach irgendwie schön zu gucken. So, ne?
Verstehe.
Aber gut, aber auf jeden Fall hat sie da eben die Mama von dem Hauptcharakter gespielt und eine Sexualtherapeutin.
Genau.
Und ich glaube, das ist natürlich dann die perfekte Rolle, mit der man dann eben auch dieses Buchprojekt machen konnte. Es gab in den 70ern, meine ich, schon mal ein Buch, das hat sie auch erwähnt, ne?
1973, und zwar von Nancy Friday. Das Buch hieß My Secret Garden.
Also es ging darum, dass eben damals schon Frauen anonym ihre Sexfantasien eingesendet haben und man so ein bisschen so diesen... wovon träumen Frauen einmal schon dargestellt hat. Und das wurde jetzt sozusagen in diesem neuen Format nochmal wiederholt und wird sich auch natürlich ein bisschen verändert haben. Ich habe aber das Original aus den 70ern jetzt nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Ich auch nicht. Ich habe mir ein paar Reviews dazu angeschaut und es soll sehr viel spicier sein als das Aktuelle tatsächlich.
Spannend.
Ja, dennoch auch sehr schüchtern, sehr schambehaftet an vielen Stellen. Ja. Aber ich habe eine Kritik gelesen, wo es hieß, wenn man das zur Selbstbefriedigung lesen möchte, sollte man doch lieber von Nancy Friday My Secret Garden und nicht One von Gillian Anderson lesen. Musste ich ein bisschen schmunzeln.
Da kommen wir vielleicht mal zum ersten Meinungspunkt. Das ist jetzt einfach nur das, meine Gedanken vom Lesen. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen zensiert ist und dass wenig Krasses dabei ist.
Ja, aber ich glaube, sie hat ja auch an einer Stelle gesagt, dass sie zensiert hat. Da können wir dann wahrscheinlich gleich bei den Kapiteln nochmal näher drauf eingehen. Aber ich gebe dir recht, also an Stellen dachte ich mir auch, nee, da möchte ich später drüber reden, merke ich gerade.
Okay.
Da möchte ich später drüber reden.
Ja, wie sollen wir denn überhaupt daran gehen?
Also nochmal, um euch kurz reinzuholen. Genau, das ist in Kategorien aufgeteilt, also in Kapitel aufgeteilt. Die stellen wir euch gleich auch einmal jeweils vor. Es waren Frauen, Frauensternchen, also Flinterpersonen, die sich als Frauen identifizieren, aufgerufen, anonym Briefe reinzuschicken. Und Gillian Anderson hat dann gemeinsam mit ihrem Team diese Briefe gelesen und entschieden, welche Briefe es jetzt in das Buch schaffen und diese kategorisiert. Und hat dann am Ende noch so kurz Angaben zu den anonymen Personen gegeben, damit man die so ganz grob in eine gewisse Richtung zuordnen kann. Und ich sehe gerade, dass Nina schon lacht.
Ich fand das ganz herrlich.
Und zwar habe ich nämlich der Nina direkt geschrieben, so sag mal, weißt du, wofür diese Fund stehen und wofür das Ja-Nein steht? Weil das ist auch, ich merke, aus einer sehr privilegierten Lage, dass ich glaube, da stand 15.000 Pfund stand dann da. Und dann habe ich mich gefragt, boah, wird irgendwo denn klar, dass, also ob das monatlich Geld ist oder jährlich Geld ist? Und habe dich das dann gefragt. Und du hast mich dann relativ schnell gefragt, ob das nicht offensichtlich wäre. Genauso wie bei dem Ja und Nein, wo ich die Vermutung hatte, ob es darum geht, ob die Person vielleicht Kinder hat.
Gut, und, ja. Du hast ja eine E-Book-Variante gelesen und ja, ich die physische Kopie. Es ist nicht nur ganz am Anfang direkt einmal aufgeschlüsselt, welche biografischen und demografischen Angaben da getroffen werden, sondern nach jeder Kapiteleinleitung steht das nochmal gesammelt da.
Mein Kinn ist auf dem Boden. Ich habe dieses komplette Buch gelesen mit einem Denken von, verdienen die Leute jetzt 17.400 Euro im Jahr oder 17.400 Euro im Monat? Und dachte so, boah, 17.400 Euro im Monat, ganz schön viel.
Leute, ey.
17.400 Euro im Jahr, ganz schön wenig. Ja, turns out, sehr viele Frauen, die eingereicht haben, verdienen weniger als 17.400 Euro im Jahr.
Ja.
Super erschreckend.
Ja. Ich würde sagen, ich gehe einmal ganz kurz die Kategorien durch, die angegeben wurden. Und ihr könnt euch das Buch so vorstellen, das ist halt ein, zwei Seiten Fantasie. Und da steht dann einfach nur drunter Nationalität, ethnischer Hintergrund, Religion, Jahreseinkommen, sexuelle Orientierung, Beziehungsstatus und Kinder. Und ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich hätte mir super gerne Alter gewünscht noch.
Ja, ich habe einige Wünsche noch an das Buch. Das würde ich in meiner Review am Ende geben.
Okay, machen wir so.
Bleibt spannend.
Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal Kapitel für Kapitel durch, oder?
Genau. Was ich noch am Anfang sagen möchte, was ich besonders spannend finde, ist, dass Jillian auch eigene Geschichte mit reingepackt hat.
Hast du eine Vermutung?
Aber nicht sagt, wo. Ich habe in der Hälfte kurz vergessen, dass sie es getan hat. Ah. Vielleicht habe ich es übersehen.
Ich habe tatsächlich bei einer Fantasie, beziehungsweise auf jeden Fall in einem Kapitel, aber auch bei einer Fantasie gedacht, das könnte sie sein. Aber das ist natürlich überhaupt nicht irgendwo feststellbar. Ich hab einfach nur einen Vibe gehabt.
Vibes sind immer gut. Ich würde gerne am Anfang nochmal drauf zu sprechen kommen, wo sie auch im Buch einmal am Anfang drauf zu sprechen kommt. Und zwar darum, dass Fantasien eben das sind, nämlich Fantasien. Es geht um Dinge, die sich Frauen vorstellen, sexuell. Und Fantasien bedeutet nicht, dass es das wahre Leben ist oder dass man das vielleicht im wahren Leben möchte, sondern einfach die Möglichkeit, Dinge ohne Risiko zu testen oder einfach Dinge sich vorzustellen, die man mal ausprobieren möchte.
Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, oder?
Yes.
Ja gut, weil ich habe direkt beim ersten Kapitel noch gar nicht so viel zu sagen.
Echt?
Hast du viel?
Ich habe beim ersten Kapitel, glaube ich, am meisten zu sagen.
Ja, okay, schieß
aber los. Vielleicht, wir schauen mal. Genau, also das Buch fängt an mit dem Kapitel über Fantasien. Und was ich total spannend fand, war, dass es die erste Geschichte, die kommt, direkt eine Person ist, die sich die Frage stellt, ob sich alle so für ihre Fantasien schämen wie sie und nur so tun, als ob sie es nicht tun würden. Und dann davon gesprochen hat, dass sie als lesbische Frau gelebt hat und jetzt nicht mehr weiß, was sie will. Und ihr größter Want ist, zu berühren und berührt zu werden, zu lieben und geliebt zu werden. Und das fand ich total, also krasser als Einstieg, als es, glaube ich, hätte sein sollen. Weil ich direkt so einen Realitätsmoment hatte von, boah, krass, Leute schämen sich ganz arg für Sachen, die ich für normal empfinde.
Ja, ich sehe, was du meinst. ich greife jetzt ein bisschen vor vielleicht, aber ich fand es auch einen krassen Reality-Check. Es geht irgendwie viel um Nähe und Liebe. Und ich habe halt erwartet, es geht ja halt um irgendwelche Dirty-Sex-Fantasien, so hahaha.
Ja.
Und dann wirst du sofort auf den Boden geholt und so, ich möchte eigentlich nur gemocht werden. Und es wird auch teilweise nach hinten hin auch nochmal krasser, wo irgendeine geschrieben hat, sie fantasiert davon, dass ein Typ sie ausreden lässt und ihr bis zum Ende zuhört oder sowas.
Ich glaube, genau deswegen ist bei mir das erste Kapitel am meisten, weil ich mir Sachen notiert habe, wie ein Teil der Fantasie ist es nicht zu wissen, ob sie kommen wird, dass es egal ist, ob sie kommen wird oder nicht. Oder dass jemand schreibt, geliebt zu werden und jemanden zu lieben wäre eine Fantasie oder so gesehen zu werden, wie man ist. Also das fand ich total krass. Und dann im Gegenzug zu diesem Kapitel, wo dann andere drüber sprechen, dass sie es total schwer finden, herauszufinden, was wirklich deren eigene Fantasie ist. Und da war ich total zurückgeworfen in das Interview, was du mit Julia geführt hast, weil ihr da auch kurz drüber gesprochen hattet, wie viel von den sexuellen Einflüssen, die wir haben, potenziell von Männern vorgegeben ist. Und dass selbst in dieser Fantasiewelt total viele Frauen sich unsicher sind, ist es jetzt eine Fantasie, die ich von mir aus habe, oder ist es etwas, was mir durch Pornokonsum und im Patriarchat so anerzogen wurde?
Voll der gut gelaunte, leichte Start rein in diese Buchreview.
Aber in dem Kapitel habe ich auch direkt einen meiner Lieblingsbriefe, die reingeschickt wurden.
Aber mal gucken, ob es der gleiche ist, den ich auch markiert habe. Es ist diese sehr kurze Sexfantasie.
Es ist eine sehr kurze Sexfantasie.
Warte. Mal gucken. Ich lese jetzt was vor, von dem ich vermute, dass du das vorlesen wolltest.
Ja,
okay?
Bitte.
Ich praktiziere luzides Träumen. Jede Nacht träume ich, ich hätte Sex mit dem Schauspieler Pedro Pascal.
Das ist der komplette Brief. Ey,
es
Queen.
Ist großartig.
Queen.
Was hältst du von der einen, die sich vorstellen muss, dass ihr Mann tot ist, um fantasieren zu können?
Ich musste auch lachen. Es tat mir total leid. Also ich kann das verstehen, dass es nicht lustig ist und dass die selber da auch ein Problem mit hat, dass sie in die Richtung denkt. Aber ich fand es irgendwie total süß auf eine Art und Weise, dass sie selbst in ihrer Fantasie ihrem Partner irgendwie nicht fremdgehen möchte, in Anführungszeichen, und sich deswegen dazu entschieden hat, dass in ihrer Fantasie sie eine Witwe ist.
Das ist so krass. Ja, also ich würde sagen, es ist auch schon im ersten Kapitel sehr, sehr bunt zugeht sozusagen, aber schon auch so die Grundzüge des Buchs und die Grundmotive, die sich auch durchziehen werden, schon deutlich erkennbar sind. Kapitel 2 heißt Hart und Bereit. Und das Zitat auf der Einleitungsseite ist: Sanft und zärtlich will ich nicht, ich will es hart und schnell. Und ich habe erwartet, dass es da sehr hart zur Sache geht und habe in meinen Notizen am Ende hingeschrieben, so ein paar hotte Sachen, aber ich hatte noch Härteres erwartet irgendwie. Eine Story fand ich sehr krass. Da hatte eine Frau, also das war für mich ein bisschen, wirkte das wie Matrix, hat sie irgendwie davon fantasiert, wie eine Maschine benutzt zu werden, während die Leute irgendwie aus ihren Brüsten Milch trinken, aber gleichzeitig Sperma in sie spritzen und das wie so ein Melkapparat. Aber irgendwie hatte ich übelste Matrix-Vibes.
Ich hatte gar nicht so Matrix-Vibes, sondern mich hat das wirklich an die Milchkuh-Industrie irgendwie erinnert.
Oh, ich habe übrigens auch einen neuen Begriff gelernt. Hucow, Hucow.
Das war mir vorher auch nicht bewusst.
Nee, oder?
Und das habe ich durch dieses Buch gelernt, kann ich jetzt zuordnen.
Ja, Human Cow. Also der Wunsch auch, ne, gemolken zu werden, wie eine menschliche Kuh.
Ja.
Fand ich ganz spannend und wurde in dem Kapitel eben auch erwähnt. Aber ansonsten fand ich es jetzt nicht von dem, was ich auch so über das Sexleben von Leuten gelernt habe über die letzten 2 Jahre und irgendwie auch aus meinem privaten Umfeld und so, ne, habe ich irgendwie gedacht, die harten Fantasien wären härter.
Also ich stimme dir zu.
Ne, so fand ich alles eher zahm.
Genau, ich war auch total darauf vorbereitet, geschockt zu werden in dem Kapitel. Und am Ende sind dann aber eher Sachen bei mir hängen geblieben, wie das selbst hier, als die Frauen von ihren Fantasien gesprochen haben und auch hier nochmal betont, Frau, sehr imperfekter Begriff hier gerade, weil wirklich alle sich weiblich identifizierenden Personen mitgemeint sind, dass die sich total dafür entschuldigen, dass sie es vielleicht ein bisschen härter haben möchten, dass sie vielleicht bestraft werden möchten in ihrer sexuellen Fantasie und dass sie vielleicht auch einen Klaps bekommen möchten in ihrer Fantasie, weil sie sich doch selber als Feministinnen bezeichnen.
Fand ich auch ganz spannend.
Ja, und das fand ich irgendwie, auf der einen Seite fand ich das total selbstreflektiert von den Personen, dass sie das so wahrnehmen, weil das ja definitiv auch ein strukturelles Problem ist und auch Gewalt gegen Frauen ein strukturelles Problem ist. War aber zeitgleich auch wieder an diesem Punkt von, okay, aber das Maus ist ja deine Fantasie, das ist doch völlig in Ordnung, auch über Dinge zu fantasieren, die du nicht unbedingt in deinem wahren Leben umgesetzt haben möchtest. Oder du kannst doch auch Feministin sein und trotzdem im Bett auch mal die Kontrolle abgeben.
Ja, ich glaube, da gibt es auch noch ein Kapitel ein bisschen später, wo auch die Einleitung, wo Gillian Anderson hat ja für jedes Kapitel so ein kleines Essay am Anfang geschrieben, wo sie das auch nochmal einordnet. Genau das, was du eben auch sagtest. Ne? Also das, was man sich vorstellt, ist nicht das, was man unbedingt haben möchte und auch nicht das, wo man wertemäßig dahinter steht. Und von einer Sache zu fantasieren, heißt nicht unbedingt, dass du genau diese Sache möchtest, sondern dass vielleicht ein anderes Bedürfnis dahinter steckt. Und gerade wenn es um sowas wie bestrafen oder dominiert werden, oft ist das ja auch was im Sinne von, ich habe sehr viel Verantwortung und Kontrolle in meinem normalen Leben und manchmal tut es gut, diese abgeben zu können in dem sicheren Setting meiner Fantasie. Ich würde gerne, ich habe nämlich hier meine Vorlesestelle.
Oh, schon. Ja, teil sie.
Und ich fand einfach, das waren so herrliche Gegensätze. Und ich muss sagen, das ist was bei mir bei dem Buch so oder so viel bei rumkam. Im Grunde das Gleiche, was ich jetzt auch über die Jahre im Podcast gelernt habe. Ich nenne es jetzt mal, wir sind alle gleich bunt. Im Sinne von, ja, wir sind alle sehr unterschiedlich und jeder hat irgendwie unterschiedliche Fantasien und Vorstellungen, aber doch sind wir uns halt sehr ähnlich, weil wir fantasieren, weil wir gleich wollen, weil wir Scham fühlen, Nähe wollen. Ne? Und das war irgendwie für mich sehr schön, diese Erfahrung. Ich musste auch nachher unbedingt von einem Moment beim Zahnarzt berichten, den ich hatte.
Ich habe eine Zahnarzt-Story bei mir markiert.
Was? Geil. Ah, warte mal, doch, ja, stimmt. Stimmt, da gab es ja eine. Wie unterschiedlich wir sind, kam bei mir bei einer Stelle raus und ich musste laut lachen, als ich das gelesen habe. Und zwar zwei Fantasien direkt hintereinander. Ich würde die gerne vorlesen.
Bitte.
Und ich lese die erste Fantasie vor. Und du die direkt auf der gleichen Buchseite darunter steht. Okay?
Sehr gerne, machen wir so.
Ich lese jetzt nur das Ende von der ersten vor. Seine schönen Augen haben nicht länger die blassblaue Farbe von Diamant, sondern ähneln jetzt meinen eigenen und sehen mich voller Verlangen an. Ich erkenne, dass meine Seele mit mir Liebe macht. Als mein maskulines und mein feminines Ich verschmelzen, erreiche ich einen Daseinszustand, in dem ich mehr bin als die Summe meiner Teile. Mein Inneres wird nach außen gekehrt und liegt dann nackt vor meinem Liebhaber, meiner Seele.
Ich will benutzt werden, will ein Fickloch sein, will nur zum Vergnügen anderer leben, will, dass alle meine Löcher gestopft werden, mein Mund voll, meine Pussy voll, mein Arsch voll.
Fand ich so wunderbar gegensätzlich. Ich hätte gerne diese zwei Frauen an einem Tisch gehabt.
Aber ich habe auch das Gefühl, da könnten auch zwei Persönlichkeiten in einer Person sein.
Schon, ja.
Und wo ich auch echt kurz schmunzeln musste in dem Kapitel, war eine Fantasie, wo eine Frau als größte Fantasie genannt hat, von einem großen deutschen Mann gefickt zu werden.
Oh mein Gott, die habe ich auch irgendwo markiert.
Und ich saß großartig hier und dachte, ich wusste nicht, dass das eine Vorliebe in anderen Ländern ist.
Also hier, wo man Deutsche zuhauf hat, denkt man sich auch so, okay, ja, du.
Hier wollen die Leute, glaube ich, eher so einen Briten oder so einen Franzosen oder so einen Brasilianer. Und die englischsprachigen Leute wollen einen Deutschen.
Ich gucke gerade, das ist eine Amerikanerin gewesen und die ganze Fantasie endet auch mit dem Satz, sie kennen nicht zufällig einen Deutschen, den sie mal vorbeischicken können.
Ach, Maus, ruf an.
Oh, das ist herrlich. Eine Sache noch, die habe ich auch markiert, die ist nämlich genau auf der gleichen Seite, die mir hier entgegenspringt. Eine Sache, die sich auch durchs Buch zieht, finde ich, ist, wie viele Menschen anscheinend nicht sehr zufrieden mit ihrem Sexleben sind.
Oh mein Gott. Ja, da möchte ich auch später noch näher drauf eingehen.
Oder? Unbedingt. Also ja. Direkt hier in der Fantasie darunter, statt des mechanischen rein, raus, das ich mit Männern erlebt habe, oder des etwas komplizierteren, dafür aber längeren und weniger enttäuschenden Sex, den ich mit Frauen hatte, wünsche ich mir.
Ich bin so desillusioniert worden von diesem Buch, was Liebe angeht. Also nicht, ich glaube nicht an die eine wahre Liebe oder so. Ich würde jetzt schon sagen, dass ich jetzt nicht naiv durch die Welt laufe, was meine Vorstellungen, was Liebe oder was Sex angehen bin. Aber ich finde, das Mindeste ist doch Kommunikation, was mir durch dieses Buch wirklich klar geworden ist, wie wenig Leute bereit sind, mit ihren PartnerInnen zu kommunizieren und wie viele Leute bereit sind, sich mit weniger als im Mindesten zufrieden zu geben. Ja. Was eine gute Überleitung ist zu dem nächsten Kapitel, denn es geht ums angebetet werden. Ich finde, Frauen gehören auch so angebetet, ne? Also, aber wo ich dachte, ach, das ist so eine liebe Fantasie, dass man so auf Händen getragen wird. Und gerade wenn man vielleicht irgendwie nicht in einer Beziehung ist, ist es vielleicht auch etwas, wie man sich eine Beziehung vorstellt eventuell. Und da war ich total verwundert, dass es so kurz ist. Und das dann aber auch, wo ich dann dachte, so, ach, das wird total so, dass man sich als Gottheit sieht und so. Und dann sind es am Ende aber wieder so Texte wie: Er verletzt mich nicht und macht es nicht über mich witzig. Er kritisiert nicht meinen Körper oder die Geräusche, die ich mache oder die Art und Weise, wie ich mich bewege. Und ich denke mir, the bar is so low.
Wir sind anscheinend sehr unterschiedlich in dieses Kapitel reingegangen.
Oh, jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst.
Weil mich hat das ganze Kapitel sehr traurig gemacht. Und ich bin aber auch schon mit der Erwartung reingegangen, dass es mich traurig machen würde. Ich habe hier eine These ins Buch reingeschrieben, auf die erste Seite dieses Kapitels.
Ja.
These: Hier wird man unsere gesellschaftliche Essstörung sehen und wie wir uns selbst objektifizieren. Sozialisierung natürlich.
Aua.
Und ich war der Meinung, dass ich komplett bestätigt wurde.
Ja.
Also erstens, ich glaube, die Hälfte der Fantasien hat ein: Ich bin leicht genug, dass er mich hochheben kann. Ich bin schmal. Seine Hände können mich da und da umfassen. Ich bin übrigens dünn. Also das
ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Echt nicht?
Oh mein Gott, in was für einem scheiß privilegierten Film bin ich unterwegs? Das ist mir 0,0 aufgefallen.
Spannend.
Das ist scheinbar auch intrinsisch so bei mir drin, dass mir das nicht negativ aufgefallen ist.
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Krass.
Hier, ja genau, das habe ich mir auch markiert, das, was du gesagt hast. Er lässt mich jedes Mal ausreden und beantwortet meine Fragen. Ja genau, übt keine Kritik an meinem Körper. Dann haben wir hier, in meiner Jugend war ich pummelig und sah nicht gerade toll aus. Deswegen ist meine Vorstellung, jemand würde mich attraktiv finden, eine meiner schönsten Fantasien. Dann die Fantasie davor: Als wäre ich federleicht. Davor: Mühelos trägt er mich zum Bett. Also
ich habe das mehr so gelesen als weniger auf einen selbst bezogen, sondern mehr darauf, dass die Männer vielleicht stärker sind. Also in meinem Kopf hat sich nichts, wenn ich das gelesen habe und mich reinversetzt hat nichts in mir gesagt, ich muss anders sein, wenn ich in dieser Fantasie bin, sondern wenn ich mich in die Fantasien reinversetzt habe, waren die Männer stärker.
Witzig, okay. Ja, ich meine, es ist vielleicht, vielleicht sind wir da ein bisschen unterschiedlich auch
sozialisiert. Voll.
Aber also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr krass, dass es das heiß gefunden werden, erstens sehr eben zumindest in diesen Fantasien mit schlank sein einhergeht.
Voll.
Aber auch, und das ist was, wo ich glaube, gerade eben weiblich sozialisierte Personen vielleicht auch echt ein bisschen mit kämpfen müssen. Ich finde es schwierig, wenn ich darüber nachdenke, wie ich als Teenager auch Sexualität erfahren habe, wie viel wichtiger es war, heiß gefunden zu werden, also angebetet zu werden,
oh
wie ein
Gott.
Objekt als jemanden heiß zu finden, wie das Subjekt, das die Sexualität erfährt.
Ja, ja. Also wenn ich drüber nachdenke, wie häufig ich als Teenager drüber nachgedacht habe, wie sexy ich gerne sein möchte als Teenagerin. So, ich war ein kleines Mädchen. Ich wurde süß genannt. Ich fand es ganz, ganz schlimm, dass mich Leute süß fanden. Ich wollte unbedingt sexy sein und habe mir aber selber so gar nicht Gedanken drüber gemacht, ob ich die Person eigentlich sexy finde.
Ja, und ich merke das auch heute noch. Und das ist vielleicht, da bin ich gespannt, wie da auch die unterschiedliche Perspektive von Ace, also asexuell zu allosexuell ist. Ich merke immer noch, dass es mich anturnt, heiß gefunden zu werden.
Oh, ich bin absolut nicht davon befreit.
Ah ja.
Ich bin absolut nicht davon befreit. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen das Problem haben, dass sie Aufmerksamkeit mit Liebe verwechseln.
Das ist so krass. Ja, auf jeden Fall, dieses Kapitel hat mich dementsprechend ein bisschen traurig gemacht aus feministischer Perspektive, dass wir da alle das doch haben.
Ja, hate it.
Sorry. Und du so, Frauen sollten angebetet werden. Klar, viel mehr davon.
Ja, aber also wäre doch schön.
Du hast natürlich auch recht, so, ne? So, generell bin ich dafür, dass Menschen, die sich gegenseitig toll finden, egal welches Geschlecht du hast, ne, sich gegenseitig diese Wertschätzung und Liebe und Anbetung auch geben und geben können, was, glaube ich, viel zu wenig in der Welt ist. Aber ja, ich finde es irgendwie blöd, dass Dünnsein ein Teil davon ist.
Wir haben noch ein Kapitel, das heißt Über Grenzen, und das wird eingeleitet mit etwas, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, und zwar das Gefühl von Zensur, und hier kommt jetzt tatsächlich auch zu Spruch von Gillian Anderson, und zwar berichtet sie, dass sie nur wenige Briefe erhalten haben, die sie als kriminell bezeichnen würde, und dass es diese Briefe natürlich nicht in das Buch geschafft haben. Wo du ja vorhin von gesprochen hattest, war, dass du das Gefühl hast, dass viel irgendwie zensiert wurde oder dass krassere Sachen nicht rausgenommen wurden. Und deswegen dachte ich bei diesem Kapitel dann, okay, dafür wappne ich mich jetzt. Ich schaue, dass ich in einem richtigen Headspace dafür bin. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, was für ein privilegierten Umfeld ich aufgewachsen bin. Denn ich habe mit Texten gerechnet, wo ich dachte so, puh, da ist meine Grenze jetzt erreicht, die wird gerade überschritten. Und dann kamen aber Texte wie zum Beispiel, dass eine Person gerne intim mit einer anderen Frau wäre.
Oder, das habe ich mir auch geschrieben. Überraschend viel Lesbisches habe ich geschrieben.
Ja, oder dass man...
Und dass das so eine über Grenzen bedeutet. Ja,
oder dass irgendwie eine Person mal drüber fantasiert hat, mit ihrem Therapeuten was zu haben. Oder mal so fantasiert hat, irgendwie, wie es wäre mit dem jüngeren Bruder oder so, wo ich echt dachte so, okay, krass.
Ganz kurz mit dem jüngeren Bruder des Partners, also nicht mit dem eigenen jüngeren Bruder.
Ja.
Ich glaube, so auch, aber auch sowas, ne, so Tabus wie zum Beispiel Inzest und so, wurde nicht in dem Buch behandelt.
Überhaupt nicht. Ja. Nein. Ich war auch überrascht, dass sowas wie Nekrophilie nicht drin vorgekommen ist.
Und deswegen meine ich auch, das kommt mir irgendwie zensiert vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es kaum Frauen gibt, die von wirklichen Tabus träumen.
Wobei und ich mich auch gefragt habe, ob diese Leute sich vielleicht nicht gemeldet haben. Das können wir jetzt natürlich nicht einschätzen. Ja. Hat das Team gesagt, okay, das packen wir jetzt nicht damit rein, weil wir andere Sachen haben, die besser reinpassen würden? Oder ist es so, dass Leute sich nicht getraut haben, diese Fantasie noch zu äußern?
Ja, who knows, ja.
Mehr habe ich zu dem Kapitel gar nicht aufgeschrieben.
Ich habe nur aufgeschrieben, witzig, wie viel Kirchenkram es gibt.
Und ich muss sagen, I kind of get it.
Das ist eine meiner Fantasien, by the way.
Die Gefangene.
Die Gefangene. Nächstes Kapitel. Da hatte Gillian Anderson am Anfang auch irgendwas im, ne, könnten leicht als Vergewaltigungsfantasien interpretiert werden. Und hat überlegt, ob sie sie aufnehmen soll, aber es dann eben nicht gemacht.
Ja.
Und gerade das Thema Vergewaltigungsfantasien bei Frauen ist ja eins, was...
Super groß.
Genau. Und da gibt's auch Studien zu, und die habe ich auch irgendwo rausgesucht. Also ich habe hier eine Studie von 2009 gefunden. 62% der befragten Frauen hatten mindestens einmal eine Vergewaltigungsfantasie. 9% hatten sie oft oder sehr oft. Also es ist schon ein großes Thema. Und das wurde halt hier ausgeschlossen, weil die eben nichts Illegales nehmen wollten. Habe ich das richtig verstanden mit dem Buch?
Ja, das habe ich auch so verstanden. Und ich fand das, kann das aus so Editor-Sicht ein Stück weit verstehen, dass man natürlich irgendwie sowas wie Vergewaltigung nicht reproduzieren möchte. Fand es aber schade in dem Sinne von, dass es dann nochmal mehr mit Scham behaftet wird, dieses Thema. Wenn es doch irgendwie 62% der Frauen sind, die da schon mal von fantasiert haben, hätte ich mir da ein paar Fantasien mit einer richtigen Einordnung gewünscht.
Ja, ich glaube ich auch. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal für alle, die das nicht schon mal besprochen haben oder gehört haben, das hat nichts damit zu tun, dass man das selber wollen würde oder das irgendwie auf irgendeine Art und Weise gut findet oder akzeptiert, sondern hat ganz verschiedene andere Mechanismen, wie zum Beispiel das, was wir vorhin auch erwähnt haben, ne, Kontrolle abgeben und das alles in einem Headspace, der im Head stattfindet, wo du diejenige bist, die die Kontrolle hat. Und das hat eben nichts mit der Realität einer Vergewaltigung zu tun.
Genau, bei einer Vergewaltigung geht es immer um Macht und bei Vergewaltigungsfantasien geht es, glaube ich, vielen Leuten auch einfach um dieses Gefühl, so begehrt zu werden, dass der anderen Person die Konsequenzen egal sind.
Ja, ja, genau. Ja, ich habe auch tatsächlich zu dem Kapitel gar nicht so viel, also zu Die Gefangene, habe ich gar nicht so viel aufgeschrieben. Da habe ich einfach nur gesagt, bin ich zu abgebrüht oder wird hier zensiert?
Dann
kommen wir zu meinem Lieblingskapitel.
Kink.
Yes. Ich finde, das ist kein Buch, was man am Stück lesen kann wie ein normales Buch. Für mich ist das das perfekte Coffee-Table-Book oder Bedside-Table-Book oder irgendwo, wo es liegt und wo du halt alle paar Tage mal eine kurze Fantasie liest und fertig. Wir haben das ja jetzt beide am Stück auch als Vorbereitung hier drauf gelesen und ich genau. Fand's sehr ermüdend. Also irgendwann ist halt alles nur noch Schwänze und Mösen, so in die Richtung. Ich glaube, das sind auch die Begriffe, die am meisten genutzt wurden. Und das ist irgendwie total abstumpfend für mich gewesen. Und irgendwann war ich so, ja, du willst gefickt werden. Ja, ich weiß, mein Gott. Und der Nächste will halt ficken. Ja, okay. Und das geht dann alles in so einen Einheitsbrei über.
Ja.
Und deswegen fand ich das Kink-Kapitel so geil, weil da irgendwie schon auch ein bisschen buntere Stories dabei waren.
Ja,
die
verstehe ich.
Die mich wieder rausgeholt haben aus diesem Trott.
Verstehe ich.
Vielleicht eine Sache, die ich sehr spannend fand, hast du die Einleitung gelesen, mit wie hier Kink und Fetisch
definiert werden?
Ja.
Ja, habe ich gelesen und hatte so einen Moment von, ah krass, ich habe mir noch nie richtig Gedanken gemacht, was jetzt der Unterschied zwischen Kink und Fetisch ist und sollte mich da mehr in die Definition reinlesen. Habe dann Tage später direkt wieder vergessen, was sie geschrieben hat und habe es dann tatsächlich auf der Arbeit nochmal gegoogelt, weil ich mich da mit Arbeitskollegen drüber unterhalten habe und ich habe es direkt wieder vergessen.
Ich liebe alles daran.
Ich habe im Kopf, dass ein Kink eine Vorliebe ist und dass ein Fetisch notwendig ist für die für ein sexuelles Leben.
Ja. Ja. Genauso habe ich mir das auch gemerkt. Aber hier im Buch ist das anders definiert. Und zwar, Kink steht hier als Sammelbegriff für einvernehmliche sexuelle Aktivitäten, die von den meisten Menschen als unkonventionell eingestuft werden würden, während wir als Fetisch ein Objekt oder einen nicht genitalen Körperteil bezeichnen, das oder der von einem Menschen mit sexueller Bedeutung aufgeladen wird. Das heißt, Kink, ich sage mal, Praktik und
ja.
Fetisch, Körperteil oder Objekt.
Ja, habe ich mir ganz schlecht gemerkt, scheinbar.
Ich google das jetzt mal schnell.
Vielleicht hat auch Google Unrecht.
Also zumindest hier direkt im Suchergebnis.
Mhm.
Ah ja, okay. Also
Jillian hat recht.
Nee, also also wenn wir das jetzt hier mal googeln, tatsächlich ist es eine Überschneidung oder ist es einfach eine Vermischung von beiden Definitionen.
Okay.
Hier steht, Kink ist eine weitreichende, ausgefallene sexuelle Vorliebe, die die Erregung steigert, aber nicht zwingend für den Orgasmus ist. Ein Fetisch hingegen ist oft ein spezifisches Objekt oder Körperteil, das für die sexuelle Befriedigung nahezu notwendig ist. Also es ist halt irgendwie vermischt von beidem.
Wir haben
alle recht. Oh mein Gott, das Siegertreppchen ist für alle da. Ja, also finde ich total spannend. Würde ich auch gerne von euch hören, welche Definition ihr denn mehr kennt. Weil ich war ganz überrascht von dieser Definition im Buch hier.
Ich auch. Ja. Hat dafür gesorgt, dass ich da auf jeden Fall nochmal mehr drüber nachgedacht habe.
Mhm.
Aber vielleicht gebt ihr uns wirklich einmal euer Feedback. Was ist, oder kennt ihr noch eine ganz andere Definition? Vielleicht sind wir auch einfach hier total in der Bubble gefangen. Schickt uns mal eure Definition. Was ist der Unterschied zwischen einem Kink und einem Fetisch? Belehrt uns bitte.
So, wir lernen jetzt alle gemeinsam dazu. Ja, auf jeden Fall sehr buntes, sehr süßes Kapitel. Ich habe auch gar nicht irgendwie was Spezifisches vorzulesen, ehrlich gesagt.
Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich sehr an Twilight denken musste bei einem Kapitel. Und zwar, weil es darum ging, Menstruationsblut in einem goldenen Becher zu sammeln und dann zu trinken.
Ja, ja. Herrlich, aber das war auch so mit so Vorrichtungen, wo die, ja, wo die menstruierenden Frauen dann drin hingen
mir,
und so.
Und ne? Edward Cullen würde es lieben.
Das nächste Kapitel heißt Fremde. Und hier hatte ich den Vibe, dass da Jillians Fantasie drin ist. Warum auch immer.
Ich glaube aber auch, weil Fremde für mich auch eine der, ja, das hört sich fast böse an, weil ich überhaupt nicht die Fantasien werten möchte, war für mich das langweiligste Kapitel.
Ah.
Weil das irgendwie so handzahm, also noch handzahmer war als die anderen Kapitel für mich. Weil über so eine fremde Person zu fantasieren, da ist so wenig Konsequenz dran, glaube ich. Ich habe aber in dem Kapitel nochmal so richtig für mich reflektieren können, krass, ich fantasiere so gar nicht über Personen aus meinem Umfeld.
Ich auch nicht. Warte, lass mich überlegen.
Nee. Weil ganz viel wird ja wirklich, werden ja spezifische Personen genannt und auch beim Kapitel Fremde wird dann irgendwie eine bestimmte Person, die immer auf dem Weg zur Arbeit gesehen wird oder eine Person auf der Arbeit oder so genannt, die man nicht gut kennt. Und habe dann mal den Moment genommen und versucht drüber nachzudenken, boah, wenn ich fantasiere, was für eine Person stelle ich mir denn vor? Gar keine. Ich stelle mir einen Vibe, glaube ich, vor.
Oh, spannend.
Ja.
Das nächste Kapitel war Erkundungen, richtig?
Mhm.
Ich fand beim Kapitel Erkundungen tatsächlich die Einleitung sehr spannend, weil da über eine Sexrezession gesprochen wurde. Und das fand ich irgendwie, das ging für mich so analog zu meiner Erfahrung mit diesem Buch, dass ich es halt extrem witzig fand.
Ja.
Also die Aussage ist ja, dass wir nach Meinung von Experten und Expertinnen mitten in einer Sexrezession stecken. Denn erwiesenermaßen haben die Menschen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weniger Sex. Sex ist wie eine Währung, von der zu viele Scheine gedruckt wurden. Das Angebot ist zu groß, die Nachfrage nur gering. Und das fand ich so lustig, dass ich eben immer ermüdeter wurde von diesen ganzen Stories, dass ich selber auch einfach gar keine Lust auf Sex hatte. Dass ich dachte, ja, du, vielleicht ist es auch einfach inzwischen in unserer Gesellschaft so krass alles versext. Mhm. An Angebot und an Werbung und an der Möglichkeit, sehr leicht an Sex ranzukommen, dass das eben die Menschen ermüdet.
Finde ich total spannend, dass du das so sagst. Weil ich das Gefühl habe, mit einer Prise Salz, dass du vielleicht in die Richtung gebracht wurdest, mal ganz kurz wie eine asexuelle Person dadurch zu denken. Und sich zu denken, boah, überall geht es nur um Sex. Und die, dass du diese Ermüdung beim Lesen von diesem Buch hattest mit so, ja, reicht jetzt auch mal mit Sex? Dass das, glaube ich, für viele asexuelle Personen auch so ein Erwachungsmoment ist von, oh, vielleicht bin ich nicht, doch nicht hetero, doch nicht bi, doch nicht, keine Ahnung, nicht, weil du das jetzt hier einmal beim Buch irgendwie hattest, dass du jetzt zu den Asexuellen gehörst. Also wir nehmen dich natürlich gerne auf, wenn du möchtest. Aber mit diesem, also dieses Gefühl beschreiben, glaube ich, ganz viele Asexuelle.
Spannend, hattest du das auch in deinem Leben?
Also ich hatte auf jeden Fall schon sehr häufig Momente, wo ich dachte, boah, kann es jetzt mal bitte um was anderes gehen als immer nur Sex? Warum ist alles Sex?
Witzig.
Ja.
Ja, dann habe ich das anscheinend vielleicht mal nachgefühlt.
Finde ich auch sehr spannend.
Hm. Ja, es ist anstrengend. Bisschen
ja,
nervig.
Vor allem, wenn du dem halt so ein bisschen überdrüssig gerade bist, wenn es halt nicht so einen hohen Stellenwert in deinem Leben hat. Nicht, dass es nicht Asexuelle gibt, wo Sex dennoch einen sehr hohen Stellenwert hat, aber bei den meisten Asexuellen ist es ja schon so, dass es von der Prioritätenliste weiter unten ist als bei allosexuellen Menschen. Gibt es auf jeden Fall Phasen, wo man sich denkt, so, boah, können wir über was anderes sprechen als nur Sex? Mhm. Und jetzt machen wir nichts
Und
anderes.
Und jetzt sitzt du hier in so einem Sex-Podcast.
Ich rede ja trotzdem leid. Gerne über Sex. Aber ich glaube, dass es auch vielen Leuten so geht, dass ganz häufig Sex auch mit Druck verbunden wird. Mhm. Und das einfach durch diese Omnipräsenz, dass es halt überall und immer in so einem Erwartungshorizont mit drin schwebt.
Voll. Ich hatte noch einen anderen Gedanken zu dieser Ermüdung, beziehungsweise nee, nicht die Ermüdung, sondern einen anderen Gedanken zu dieser Sexrezession, dass es nicht nur die Ermüdung ist, sondern auch einfach wie unser Alltag aufgestellt ist, dass wir einfach sehr mit dem Ranschaffen von Kohle und dem Funktionieren in einer Gesellschaft beschäftigt sind, dass auch einfach wenig Platz und Headspace für Sex überbleibt. Also das ist, glaube ich, was auch klassisch ne, besprochen wird, gerade bei Menschen mit reaktiver Lust und gerade auch bei Frauen, die viele Verantwortungen tragen, so dieses
Care-Arbeit,
genau, plus Vollzeitjob, plus sich Sorgen machen, damit man sein Haus abbezahlen kann, dass dann in diesen 2 Minuten, die du zwischen Duschen gehen und Schlafen gehen Zeit hast, wenn die Kinder dann im Bett sind, dass du dann halt auch einfach keinen Bock hast.
Ja.
So. Und ich glaube, so wie unsere Gesellschaft funktioniert und so wie sehr wir auf Produktivität ausgerichtet sind, ist auch einfach wenig Platz für Verlangen, dass weniger Platz für Verlangen, das wachsen kann.
Voll.
Und auch ein ganz, ganz großes Angebot an anderer Unterhaltung.
Absolut. Und du musst dir, glaube ich, auch wirklich ganz aktiv dann das schaffen, wenn das für dich wichtig ist, wenn Sex für dich einen hohen Stellenwert hat und für deine Partnerschaft einen hohen Stellenwert hat, dann musst du in der heutigen Zeit dir aktiv Zeit dafür nehmen.
Was schon krass ist, ne? Für so eine sehr grundbasale, menschliche oder ich sag mal sogar nicht nur menschlich, sondern lebender Organismus.
Absolut, natürlich.
Ja. So, ne? Dass man da heutzutage sich halt auch Termine vernimmt.
Das Einzige, was ich noch zur Exploration ganz kurz sagen wollen würde, ist, da ist mir nochmal richtig bewusst geworden, die Frage der Kommunikation. Also im Sinne von, dass hier ganz häufig geäußert wird, dass Frauen häufiger ohne ihren Partner zum Orgasmus kommen und dass die Frauen selber einschätzen, dass es daran liegt, dass sie ihren Körper besser kennen als der Mann. Und da dachte ich mir, redet doch mal miteinander.
Kannst du ihm auch beibringen.
Ist es deine Aufgabe, ihm das beizubringen? Nicht unbedingt. Aber habt ihr ja beide mehr von.
Also ich finde schon, es ist deine Aufgabe, ihm das beizubringen, wenn du von ihm erwartest, dass er es richtig macht.
Absolut, deswegen, ich sag ja, haben beide was am Ende davon.
Ja.
Bist du jetzt verantwortlich dafür, jemandem anderen irgendwie zu sagen, was er falsch und richtig macht? Nein, musst du nicht. Aber dann musst du auch damit leben, dass du potenziell nicht das erfüllte Sexleben hast, was du dir für dich selber vorstellst.
Ja, voll.
Mehr.
Da ist meine Zahnarzt-Story.
Okay.
vielleicht einmal ganz kurz, mehr. Ich glaube, das ist schon sehr aussagekräftig, dieser Titel. Das ist das Kapitel, in dem es um Sex mit mehreren Menschen geht. So. Anscheinend auch eine sehr gängige Fantasie. Dass man eben swingt oder bei Orgien mitmacht oder Dreier hat und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich habe in dem Kapitel mehr Altersangaben gefunden als in den anderen.
Ja.
Ne?
Ja, und habe da auch direkt einen Moment gehabt von, da war eine Person dabei, die angegeben hat, dass sie 70 ist.
Ja.
Und davon gesprochen hat, dass sie wahrscheinlich niemals einen Dreier haben wird, weil sie jetzt 70 ist. Und ich dachte mir so, richtig, du bist 70, mach.
Voll, ich glaube, man ist nie zu alt, um seine Fantasien leben zu können. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, was sich in diesem Buch zeigt, so. Nur weil Leute älter werden, heißt es nicht, dass sie weniger dirty im Kopf sind.
Absolut.
So, und ich fand das so schön. Es gibt auch zum Beispiel eine Stelle von einer, die hat geschrieben, wenn Sie also das nächste Mal eine unscheinbare, füllige Frau mittleren Alters sehen, dann unterstellen Sie ihr nicht einfach, ein durchschnittliches, langweiliges Leben zu führen. Rein äußerlich betrachtet mag das stimmen, aber innerlich ist sie womöglich so wild und frei, wie ich in meiner Fantasie, aus geiler Lust, verschwitzten Leibern und endlosem Sex.
Fand ich auch so eine tolle Stelle. Und ich denke mir, umso älter wir werden, desto weniger, zumindest ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, desto weniger Scham empfinde ich für gewisse Dinge. Mir sind weniger Sachen peinlich. Und ich hoffe einfach, dass wenn ich 70 bin und ich habe das Bedürfnis nach einem Dreier, dass ich dafür sorge, dass ich einen Dreier haben werde. Und wenn das im Altersheim passiert.
Mach das, Chiara. Finde ich richtig gut. Ich glaube, da haben wir als unsere Generation nochmal so ein bisschen mehr den Bonus, ne? Ich glaube, dass die Generation, die jetzt 70 ist und älter, dass die halt einfach in einer vielleicht etwas schamerfüllteren Zeit groß geworden sind.
Kommt drauf an, da waren doch die wilden 60er und alles,
stimmt,
oder
auch
nicht?
Wieder.
Drogen, Sex und kein Krieg?
Stimmt auch wieder. Und ich habe ja auch gelernt, Tantra ist auch in den Zeiten erfunden worden in Deutschland.
Ich glaube, das kommt so krass wirklich auf dein Umfeld, in dem du groß geworden bist, an, wie konservativ deine Eltern und deren Eltern erzogen wurden. Mhm. Wie sehr du dir erlaubst, selber nicht konservative Gedanken auszuleben.
Ja, vielleicht. Und da kommt für mich nochmal ins Spiel, dass man Leuten das auch nicht ansehen kann.
Überhaupt nicht.
Und deswegen, ich hatte einen Moment, ich war beim Zahnarzt zu meiner halbjährlichen Kontrolle und habe das Buch einfach gelesen im Wartesaal und habe da schön vor mich hin markiert und es war genau dann eine Stelle, ich glaube, es war genau die Stelle mit der 70-Jährigen und dann kam mir aus dem Behandlungszimmer so eine 80-jährige Omi entgegen, die sah richtig alt aus und normalerweise sehe ich alte Menschen, ich merke das richtig, dass ich die nur in Anführungszeichen, als alte Menschen sehe.
Mhm.
Und als wäre das fern von meiner Denkweise. Und ich hatte gerade diese Fantasie fertig gelesen und hatte so ein Gefühl von, oh, wir sind doch irgendwie alle gleich. Und,
schön.
Und dann habe ich diese Frau angeguckt und habe mir gedacht, vielleicht bist du im Kopf genauso alt wie ich. Und hast genau die gleichen dirty Gedanken und wir sind doch irgendwie, und ich habe mich so verbunden gefühlt mit dieser fremden Frau und auch gar nicht so dieses, ich finde gerade Alter ist so eine Sache, wo man sich oft dann nicht verbunden fühlt und so eine, ich sag mal, Unterwürfigkeit oder so ein Respekt dem Alter gegenüber.
Ja.
Und sehr schön, Menschen zu respektieren. Aber es ist halt, man darf auch nicht vergessen, ich habe mich in den letzten 10 Jahren jetzt nicht so krass verändert.
Mein Papa hat mal gesagt, als ich ihm gesagt habe, boah, ich fühle mich gar nicht wie eine 30-Jährige. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch so eine ganz kleine Erwachsene bin und noch keine Erwachsene bin. Er hat zu mir gesagt, dass er auch das Gefühl hat, er wäre noch 25. Und da musste ich bitter lachen. Und dachte so, oh Gott, und mein Papa ist ein Erwachsener.
Und er ist ein echter Erwachsener.
Und er fühlt sich auch noch wie 25. Und das hat für mich auch nochmal so richtig in Perspektive gesetzt, dass die Erwachseneren Erwachsenen um mich herum, ja, auch noch das Gefühl haben, als ob sie jung wären.
Ja.
Und dass dementsprechend die 80-Jährige, die beim Zahnarztbesuch reingekommen ist, vielleicht an dem Abend besser durchgenudelt wurde als du. Bei den letzten 3 Kapiteln, die heißen Beobachtende und Beobachtete, ich hatte schon immer ein Faible für, unsicher und geborgen, war schlussendlich bei mir auch der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr auf die einzelnen Fantasien konzentrieren. Alles verschwimmt bei mir zu einer Sex-Matsch-Brei-Pampe. Ich habe nur noch ganz wenig Notizen mir gemacht, obwohl ich mich als einen sehr gewissenhaften Menschen eigentlich einschätze.
Ich dich auch. Du hast mir vorher eine WhatsApp-Nachricht geschrieben mit, du Nina, es könnte sein, dass ich 8 Minuten zu spät komme. Da ist ein Unfall auf der Autobahn passiert.
Ja, also ich würde mich als sehr gewissenhaften Menschen beschreiben und ich konnte nicht mehr. Ich wollte den Fantasien immer noch mit Respekt gegenübertreten, aber und habe diese dann auch gelesen, aber ich habe mir kaum noch Notizen am Ende gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass vieles an der Stelle schon gesagt worden ist. Und für mich hat dann am Ende bei dem Kapitel Sicher und Geborgen das nochmal kurz zusammengezurrt, in dem häufiger nochmal mit vorkam, so Grundbedürfnisse befriedigt bekommen.
Ja.
Deine Review.
Also ich glaube, ich habe vieles schon gesagt. Ich fand es ein gutes Buch, für wenn man das ab und zu als Inspiration oder als, hey, wir sind doch alle irgendwie ziemlich ähnlich, Verbundenheitsgefühl-Momente lesen möchte. Interessanterweise fand ich wenig davon irgendwie tatsächlich erregend. Also, ne, wenn ich Smut lese, merke ich schon, dass ich das hot finde. Und ich habe hier wenig Erregung gespürt, was ich sehr spannend fand. Und ansonsten glaube ich, ansonsten fand ich es eigentlich ganz süß. Hat mit mir weniger gemacht, als ich gehofft hatte. Und es, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu
sehr in dem Thema.
Vielleicht auch das. Aber ich dachte eher so sensationsgeil. Also mir war es einfach nicht krass genug.
Ja.
So, und ja, das fand ich so okay. Kann man lesen, schön für dieses Verbindungsgefühl. Eine Sache, die ich noch mir aufgeschrieben hatte oder die ich noch spannend fand und die ich mit dir besprechen wollte, ich fand, es waren überraschend wenig Frauen heterosexuell. Es war ganz, ganz viel Bi- und Pan-Menschen.
Ja.
Und ich frage mich, ob langsam in unserer Gesellschaft das sich immer weiter ausbreitet, dass Leute keinen Bock haben auf ein Label und dass es aber bei Frauen akzeptierter ist als bei Männern und dass, wenn ein Buch über männliche Fantasien geschrieben werden würde, dass da die meisten hetero schreiben würden.
Finde ich spannend. Ich habe das in meinem Kopf eher so einkategorisiert, dass ich dachte, dass vielleicht einfach weniger hetero Frauen das Gefühl haben, dass sie eine Fantasie haben, die interessant genug ist, um sie zu versenden.
Spannend. Kann auch sein. Was sagst du denn zum Buch?
Ich würde mich deiner Empfehlung anschließen, das Buch nicht in einem Stück zu lesen. Einfach um die Fantasien auf sich wirken zu lassen. Es sind halt 170 Briefe, die sich an Stellen ähneln, die so individuell sind, die du nicht so individuell betrachten kannst, wenn du es einfach runterliest. Und es tat mir total leid, wirklich am Ende, dass ich mich da nicht mehr richtig drauf konzentrieren konnte. Ich war überrascht davon, bei wie vielen Fantasien ich mir dachte, das sollte eigentlich das Mindeste sein. Schade, dass es für dich Fantasie und nicht Realität ist. Und ich wurde beim Lesen echt etwas desillusioniert, wie viele von den Geschichten von verheirateten oder verpartnerten Menschen kamen, die total unglücklich scheinbar mit ihrem Sexleben sind. Ich fand es eine total wichtige Bestandaufnahme zu dem, wie Menschen ihre Fantasien heutzutage beschreiben. Ich hatte total die Hoffnung, ohne jetzt das Buch von Nancy Friday gelesen zu haben, dass es da einen totalen Fortschritt gab, was so Schamgefühl angeht, und dachte, dass durch Pornokonsum und Social Media viel, viel krassere Sachen kommen, und war dann an diesem Punkt von, boah, ich glaube wirklich, wir haben uns als Gesellschaft gar nicht so viel weiterentwickelt, wie wir dachten. Was ich spannend gefunden hätte, ich habe ja vorhin mal erwähnt, dass ich einen Wunsch habe. Ich hätte es total spannend gefunden, wenn das Buch in andere Kategorien aufgeteilt worden wäre.
Oh.
Hier wurde ja jetzt eingeteilt nach Vorlieben. Ich wüsste voll gerne, wie sich das Buch verändern würde, wenn man das zum Beispiel nach Alter sortiert hätte, nach Einkommen sortiert hätte oder nach Sexualität sortiert hätte, um da auch nochmal die, auch vielleicht auch aufzuzeigen, dass in den verschiedenen Altersgruppen gar nicht die Unterschiede sind, was einem vielleicht mehr bewusst wird, wenn es aktiv nach Alter aufgeteilt ist. Genau.
Spannender Gedanke. Das wäre eigentlich ganz geil. Könnte man vielleicht, ich glaube, die hat die Website noch online, wo die Leute das anonym einreichen konnten. Das ist jetzt, glaube ich, nur noch Archiv sozusagen. Aber das wäre natürlich richtig geil, wenn man das Buch praktisch irgendwo online erhältlich hätte und dann selber einmal ordnen könnte nach den Kategorien, ne? Vielleicht einmal nochmal abschließend, ich habe noch so ein bisschen rumrecherchiert zu Fantasien und so weiter und so fort. Und ich fand es einfach spannend, also es gibt einige Studien, dass eben die meisten Erwachsenen fantasieren und viele auch sehr oft. Es gibt zum Beispiel eine Studie von 23, circa 90% der Erwachsenen haben sexuelle Fantasien und 47-92% der Männer und 37-94% der Frauen, was ich eine sehr, sehr breite Spanne fand.
Absolut.
Ich meine, das war auch eine Meta-Research sozusagen, ne, wo eben verschiedene Studien dann durchgegangen werden. Fantasieren während des Sexhabens.
Also, spannend. Ne,
dass man gar nicht in Gedanken beim
Sex eigentlichen
ist,
Sex, den man gerade hatte.
Genau,
krass,
sondern dabei auch
ja.
noch fantasiert. Was mich auch an die eine Story in dem Buch erinnert, wo sie ihrem Mann erzählt hat, dass sie sich manchmal vorstellt, dass irgendein Soldat noch dabei ist und dann haben die ja zusammen ganze Storys gebaut, wie diese dritte Person bei denen im Sexleben mitmacht. Ne?
Ja.
Also das kann man auch gut zusammen machen. Ja, aber ich würde sagen, das war unser erstes Buch. Es gibt bestimmt noch ganz viel zu sagen, aber ich glaube,
in welche Kategorie packst du deine sexuellen Fantasien?
Ja, also ich würde sagen, über Grenzen und in Beobachter und beobachtet werden oder wie die hieß.
Spannend.
Und du?
Ich bin auf der Erkundungsreise, um angebetet zu werden.
Ja, das finde ich schön.
Ja, das war jetzt sehr lang.
Ja.
Versprochen, das wird nicht immer so lang sein. Das ist auch dem Format des Buches so ein bisschen geschuldet, weil wir natürlich auch den einzelnen Geschichten gerecht werden wollen. Was wir jetzt natürlich mit 170 Briefen in der Kürze dieses Podcasts trotzdem nicht werden können.
Genau. Und vielleicht auch hier an der Stelle auch nochmal ein kleines Update, weil das Ganze ist auch ein bisschen länger, als ihr es in Zukunft von uns erwarten könnt, weil wir direkt eine kleine Änderung im Sendeplan.
Wir sind flexibel.
Genau, im Sendeplan einmal ankündigen wollen. Eigentlich war es geplant, Wand als Zweiteiler zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt über Instagram und so weiter und so fort. Tatsächlich habe ich ein Interview mit Gentle M und Mäuschen geführt.
Gentle M und Mäuschen.
Und das war eine super, super coole und spannende Session mit den beiden. Und das ist eine Zweierfolge, also Zweifachfolge, wie heißt das? Es ist eine Doppelfolge geworden.
Double Feature.
Und Double Feature. Und die würde ich gerne an zwei aufeinanderfolgenden Wochen posten und nehme uns damit einen Sendeplatz weg.
Wupp, wupp, wupp. Deswegen machen wir einfach eine lange Folge.
Genau. Und damit ihr nicht einen ganzen Monat warten müsst, bis dann die zweite Hälfte von Wand kommt, haben wir halt gesagt, wir machen jetzt Wand in einem. Sollen wir schon ankündigen, was wir als nächstes Buch lesen werden?
Ich weiß die Autorin gerade nicht.
Also... Also wir werden abwechseln zwischen, ich sag mal, Faktenbüchern und Unterhaltungsbüchern.
Fiktiv und non-fiktiv.
Ach ja, so heißt das, stimmt. Und das nächste Buch wird eins sein, das sehr, sehr spannend wird. Und
wo
zwar,
ihr gerne mitlesen könnt.
Oh ja, sehr gerne. Und zwar es ist Monsterporn eigentlich.
Monsterporn.
Und zwar heißt das Buch Morning Glory Milking Farm, a Monster Bait Romance. Von C.M. Nascosta. Und ich glaube, es geht tatsächlich um
einen Minotauren, der gemolken wird.
Ich bin super, super gespannt. Also ich wollte ja, dass das unbedingt auch ein Format wird, was nicht nur super ernst und wissensgetragen ist. Und ich glaube, bei Minotaurus-Porn sind wir schon gut dabei.
Ich glaube, wir können viel davon lernen.
Sag ich gar nichts mehr zu. So, wir haben uns jetzt um Kopf und Kragen geredet. Sollen wir noch zumindest eine Zuhörerzuschrift
gerne. Welche besprechen? Möchtest du denn gerne machen?
Hast du gerade was offen?
Ja, ich habe aus den Insta-DMs habe ich eine rausgesucht.
Ja, schieß los.
Und zwar lese ich einmal vor. Hallo ihr beiden. Ich, weiblich, bin mit meinem Partner, männlich, jetzt seit 4 Monaten zusammen. Ganz am Anfang hat er mal erwähnt, dass er einen bestimmten Kink hat, von dem auch niemand aus seinem Freundeskreis weiß und er würde mir, wenn der Moment der richtige ist, ihn auch sagen. Ich habe jetzt 2-mal wirklich sehr vorsichtig nachgefragt, ob er mir den nicht sagen möchte, da es mir wichtig ist, auch auf seine Vorlieben einzugehen. Doch er hat beide Male gesagt, es würde jetzt nicht passen oder er ist noch nicht so weit. Was soll ich tun?
Spannend. Okay.
Ich fand es auch spannend, weil das so unglaublich gut zu dem Buch gerade gepasst hat. Deswegen habe ich das auch rausgesucht.
Mhm. Also ich würde jetzt erstmal sagen, ich meine, mit 4 Monaten ist man ja noch nicht super lange zusammen.
Das stimmt.
Und ein bisschen Geduld haben im Wachsen eines Vertrauensverhältnisses schadet, glaube ich, nicht. Also das erstmal ganz, ganz grundsätzlich, oder? Ich finde es total, ich bin jetzt selber ganz neugierig, was da für ein Kink hat. Und ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass dein Partner sich sicher sein kann, dass er mit dir jemanden hat, der das erstens nicht weitererzählt, ne, und zweitens dem Ganzen, egal was es dann auch ist, ne, wenn er da vielleicht auch eine Schamgrenze hat, vielleicht hat er Angst, ausgelacht zu werden, vielleicht hat er Angst, verurteilt zu werden. Und irgendwie müsst ihr an den Punkt kommen, dass er sich vorher sicher genug fühlt, dass eben keine Reaktion kommt, die verletzend ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowohl einerseits, wenn du dich in bestimmten Teilen öffnest, ne, und vielleicht hast du Kinks oder Vorlieben oder Fantasien, die du mal ausprobieren möchtest, die du ihm sagen kannst, um auch einfach eine Gesprächsdynamik anzufangen, aufzubauen, in der eben diese Offenheit gefördert wird. Gibt es denn irgendwas, wo du, Chiara, sagst, dass, so würdest du es angehen?
Ich finde es halt voll schwierig. Also ich würde in dieselbe Richtung gehen wie du. Ich bin, als ich mir das durchgelesen habe, total hängen geblieben bei, ja gut, wir können ja jetzt auch nur raten, warum er das ja gerade nicht sagt. Also wir wissen ja nicht, was der Grund dafür ist, warum er dir diesen Kink gerade nicht mitteilt. Ist in der Vergangenheit schon mal passiert, dass irgendjemand sich darüber lustig gemacht hat? Hat die Person Angst, verurteilt zu werden? Aber das können wir alles nur raten. Und ich habe mich dann gefragt, ob man erstmal mit einem Gespräch anfangen kann, warum dieser Kink nicht mitgeteilt wird. Also dass man vielleicht noch nicht mal jetzt als ersten Schritt in die Richtung geht, okay, wir müssen jetzt mehr Vertrauen aufbauen und dann sind wir vielleicht irgendwann bereit, diese Kinks miteinander zu teilen. Sondern ich habe mich gefragt, ob man vielleicht anfangen kann mit der Frage, hey, ich will dich einfach nur verstehen. Magst du mir kurz erklären, warum du mir das nicht erzählst? Dann kann ich damit besser umgehen.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Von da weiter zu gucken, ist es eine Vertrauenssache, die weiter aufgebaut werden muss, um dann von da aus weiter zu gucken. Und dann dachte ich, wenn es dir so sehr auf der Seele brennt, zu wissen, welche Vorlieben dein Partner hat und er das gerade nicht kommunizieren kann, aus welchem Grund auch immer, ob man dann nicht so ein anonymisiertes Quiz machen möchte, wo einem am Ende nur ausgespielt wird, die Sachen, die man beide angekreuzt hat. Ich habe auch mal eins rausgesucht. Und zwar heißt es Quiver, Quiv.re.
Das packen wir auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung.
Genau. Das ist nämlich ein anonymes Kink-Quiz. Das ist leider auf Englisch, aber man kann bestimmt mit der Übersetzungsfunktion der Internetseite da ganz viel machen, wo einem wirklich nur angezeigt wird, wo beide draufstehen. Das gibt vielleicht deinem Partner nochmal einen sichereren Rahmen, sich zu öffnen und dort vielleicht auch den Kink, den er nicht bereit ist zu teilen, anzugeben, weil er dann eventuell auch bei dir angezeigt wird. Ich habe noch einen ganz kurzen.
Okay, schieß los.
Und ich bin sehr gespannt, was du sagst, weil ich habe nämlich dann was recherchiert.
Okay.
Ich hatte bisher noch keinen unverhüteten Sex, würde das aber gerne mit meinem Partner mal ausprobieren. Aber was mache ich dann mit dem Sperma in meinem Körper? Und da muss ich sagen, valid Frage. Absolut valide. Was macht man mit dem Sperma in dem Körper, nachdem der Mann in einem gekommen ist.
Love it.
Weil ich hatte selber auch noch keinen unverhüteten Sex.
Okay, also ich hatte schon unverhüteten Sex. Und ich habe schon so lange nicht mehr über diese Frage nachgedacht. Aber natürlich, wenn du das noch nicht ausprobiert hast, denkt man sich auch so,
Läuft man dann einfach durch die Wohnung und das läuft aus einem raus?
Ja, schon. Aber das sind ja auch nicht so Riesenmengen. Ja. Also es ist ja so, dass man bei den meisten Menschen mit Vagina und Vulva tut es gut und es ist vorbeugend, nach dem Sex pinkeln zu gehen, ne? Und da hast du dann halt auch einfach ein bisschen Sperma dann auf dem Klopapier und kannst es einfach abwischen.
Ist dann alles in einem Pinkelgang auch weg?
Also es kann schon noch was nachkommen. Es kann auch schon noch ein bisschen was ins Höschen laufen. Ja, aber wie gesagt, also ich meine, wie viel Sperma ist da dann tatsächlich in dir? Das ist ein Esslöffel. Das ist...
Das kann sich viel anfühlen. Also wenn ich überlege, wie wenig Menstruationsblut ja in so einer Menstruationsblutung eigentlich aus einem rauskommt, ich habe auch das Gefühl, da kommen 5 Liter in den 5 Tagen raus.
Witzig, ja, okay. Ja, also ich habe es nie als Problem wahrgenommen, muss ich sagen. Also manchmal, wie gesagt, manchmal ist es auch direkt mit dem ersten Abwischen dann erledigt. Manchmal läuft es ein bisschen die Schenkel runter, es ist ja auch alles in Körpertemperatur. Dann hast du es halt so ein bisschen, wenn du kein Höschen anhast, das ist zwischen den Schenkeln kleben, wischst du ab. Oder es landet halt im Höschen und das wächst. Aber es ist eigentlich, ich habe das nicht so als großes Ding, weil es halt echt von der Menge her okay ist. Und es ist auch nicht so flüssig, dass es irgendwie tropft, wenn du stehst.
Ja. Ich habe auf jeden Fall.
Ich bin gerade ganz, ich muss richtig nachfühlen, wie es so ist.
Ich habe tatsächlich, weil ich die Frage beantworten können wollte, dann versucht zu recherchieren, okay, ob es Helferchen gibt.
Ah.
Also wie man, also ich habe das recherchiert als Problem und habe ein Problemlösungsprodukt gefunden. Und zwar heißt dieses Dripstick Cum Sponge. Und zwar sieht das aus wie ein Tampon mit Einführstäbchen und das ist so ein Schwamm und mit den kann man sich dann einführen und in seiner Vagina das Sperma einsammeln und dann ist es weg. Ich muss jetzt dazu sagen, gib mir so ein bisschen Gefühl von diesen Pink Gloves Dingen damals, wo die zwei Männer bei Höhle der Löwen pinke Handschuhe erfunden haben, damit man Menstruationsprodukte diskret wegschmeißen kann. Ich glaube, das ist eine Lösung für ein Problem, das ganz viele Leute gar nicht haben. Falls es euch unangenehm ist und ihr das ausprobiert mit dem Dripstick, erwarte ich, dass ich eine Review von euch bekomme.
Ja, unbedingt. Also finde ich großartig, dass du das recherchiert hast. Ich glaube auch, dass da Geld mit einem Problem gemacht wird, was vielleicht gar nicht so ein Problem ist, wenn man okay damit ist, dass menschliche Körper auch Flüssigkeiten leaken sozusagen. Es gibt ja einfach Leute, die da keinen Bock drauf haben und dann ist es, denke ich, auch ein Produkt, was gut funktionieren kann.
Wobei ich mich frage, wenn es für dich okay ist, dass du Sperma in deinem Körper hast, ist es dann so viel schlimmer, wenn du Sperma dann an deinem Schenkel hast?
So. Denk, also.
Als Frage, als Anregung.
Ja, vielleicht diskutieren wir das auch in irgendeiner Kommentarspalte.
Wenn ihr andere Tipps und Tricks habt, wie man Sperma aus seinem Körper bekommt.
Also, ich will wirklich wissen, wie ihr da draußen das so angeht. Bin ich die Einzige, die sich da wenig Gedanken drüber gemacht hat und halt einfach rauslaufen lässt? Und also
oder ist Nina auch die einzige Person, die ohne Kondom Sex hat?
Genau. Mit dieser Frage können wir, glaube ich, perfekt schließen. Bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der ohne Kondom Sex hat?
Und falls ihr euch fragt, ob ihr der einzige Mensch seid, der mit Kondom Sex hat, schreibt uns doch. Ihr könnt uns einmal bei Instagram per DM schreiben oder auch an die E-Mail-Adresse und zwar
hinterdenlaken@gmail.com
mit euren peinlichen Sexgeschichten, ja, schönen Sexgeschichten,
ja.
Fragen,
heißen Fantasien,
Reviews zum Dripstick.
Unbedingt. Und alles, was euch sonst noch durch den Kopf geht und was ihr vielleicht nicht beim nächsten Elternabend besprechen wollen würdet, sondern lieber mit uns.
Bis ganz bald.
Tschüssi.